Am Mikrofon Annelies Berger. Der niederländische Dirigent Bernard Haitink ist gestern Donnerstag 92-jährig gestorben. Ich hatte das große Glück, ihn noch zu treffen, ein paar Wochen nach seinem letzten Konzert, das er in Luzern gab, im Herbst 2019. Corona war noch nicht und ich besuchte ihn in seinem Haus in London. Was für eine Chance, denke ich jetzt.
Das ist so eine ganz spezielle Kunst im Dirigieren. Man muss versuchen, das Orchester, die Musiker zu umarmen.
Bernard Haitink, der Dirigent aus Amsterdam, der zu den ganz Großen der letzten 60 Jahre zählt. Tatsächlich kann der Mann auf eine 65-jährige Bühnenkarriere zurückblicken. Amsterdam, Dresden, London, Chicago und immer wieder die Schweiz, das Lucerne Festival, das er sehr schätzte. Hier hat Bernard Haitink im September sein allerletztes Konzert dirigiert. Beethoven und Bruckner. Bruckners 7. Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern, ein denkwürdiges Konzert. Mit wenig Gestik bringt der 90-jährige Maestro den Orchesterklang zum Strahlen und Fließen. Eine Mischung zwischen Gelassenheit und Demut prägt seinen Dirigierstil an diesem letzten Konzert. Und eine große Selbstverständlichkeit. Orchester und Dirigent sind eins. Die leisen Stellen wie Sterne, Lichtjahre entfernt und doch funkelnd. Das Kerzo im dritten Satz überraschend heiter, federnd. Und dann lässt Haitink es doch noch krachen. Wagner-Tugend dröhnen, aber kein Dezibel zu viel, ein perfektes Fortissimo. Der 90-jährige Mann, der mit dem Stock zum Podium geht und sich während des Dirigierens immer wieder vorsichtig auf den hohen Dirigentenstuhl setzt, dieser Mann entlockt den Wienern einen so warmen Klang, wie man das selten hört in diesem berühmten Saal im KKL, dessen Akustik eher als kalt gilt. Menschen aus ganz Europa waren angereist, um den Maestro ein letztes Mal zu hören. Kaum zu fassen, wie dieser sein Dirigat beendete. Ohne den Ausklang zu zelebrieren, legte er nach wenigen Sekunden den Stock nieder und nickte dem Orchester fast etwas verlegen zu. Dann Standing Ovations. Aber keine Blumen, keine Reden. Haitink hatte dies ausdrücklich so gewünscht. Hinterher, an einem Empfang im kleinen Kreis, sah man endlich, wie zart, bleich und unendlich müde der 90-jährige Mann war, nachdem er auswendig ein 70-minütiges Werk dirigiert hatte. Ein paar Worte ließ er sich dennoch abbringen.
I should say a few words, but I don't want it because I'm that tired, as you may understand. But this is quite an emotional moment for me.
Eigentlich wolle er nicht, zu müde sei er, aber er müsse ein paar Worte sagen. Dies sei ein sehr emotionaler Augenblick für ihn. Ja, und für mich war dieses Konzert ein Geschenk. Ich hatte Bernard Haitink einige Wochen vorher anfragen lassen, ob ein Interview möglich sei. Lieber nicht, jedenfalls nicht in Luzern, aber vielleicht nach den letzten Konzerten, ließ seine Frau ausrichten, im November in London. Und so geschah es. Ich besuchte den Dirigenten und seine Frau Patricia Haitink an einem Regentag in ihrer hellen, ruhigen Wohnung nahe des Holland Parks. Und so entstand diese Passage mit dem holländischen Dirigenten Bernard Haitink auf SRF 2 Kultur von Annelies Berger.
Hallo.
How are you?
Welcome. Haitink.
Is it very wet outside?
Is it okay?
Yeah, I'll just...
Das ist eine schöne Gegend hier.
Ja, ja.
Wunderschön.
Ja, ja. Nein, das ist voll von einer Baustelle.
Sie sprechen Deutsch auch?
Ich habe
fast 15 Jahre in der Schweiz gewohnt. Ich bin Schweizer Bürgerin.
Wirklich?
Ja.
Sind Sie beide Schweizer Bürger?
Nein.
Sorry, was?
Ich bin Schweizer Bürgerin.
Ja, sie ist Schweizer Bürgerin.
Und Sie, was sind Sie?
Ich bin noch ein Holländer.
Ja, er möchte ein keine Kontrolle machen und so weiter.
Das verstehe ich.
Ja. Okay, wie sollen wir das machen?
Wie machen wir das?
Also ich muss dann mein Mikrofon... Wir setzen uns in Herrn Heitings Arbeitszimmer an einen Tisch, auf dem ich unter anderem die Taschenpartitur eines Streichquartettes erspähe, aufgeschlagen mit einem Bleistift daneben.
Das habe ich mein ganzes Leben getan.
Opus 132 Beethoven.
Ich kann es nicht mehr ablernen.
Und warum jetzt gerade Beethoven?
Ja, weil ich nicht mehr dirigiere, wie Sie wahrscheinlich wissen. Ich habe mich zum Ziel gesetzt, die letzte Streichquartette von Beethoven etwas näher zu kommen. Beethoven ist für mich ein ganz spezieller Fall und Kammermusik. Ich habe nebst meinem Dirigieren mit Großorchester habe ich immer gerne Kammermusik gemacht, auch weil ich ein ganz mittelmäßiger Geigenspieler war am Konservatorium. Habe ich immer mit Kameraden so Quartette gespielt. Das ist in meinem Blut und ich liebe das.
Und da auf dem Tisch des Dirigenten liegt auch noch etwas anderes. Thomas Manns Dr. Faustus, gelesen als Hör-CD.
Ich habe es, ich glaube, schon dreimal gelesen. Es ist schwer.
Es ist sehr schwierig, ja.
Sehr schwer, aber wunderbar. Und das Höhepunkt für mich war Kretschmar mit dem Gemeinde und Beethoven, Klaviersonate, Opus 111.
Genau, das ist diese Szene, wo Kretschmar, er ist ein Organist, ich glaube, er kommt aus den USA.
Ja.
Und irgendwo hält er Vorträge am Klavier und er erzählt über die letzte Klaviersonate von Beethoven, erzählt er und spielt sie vor und er stottert, oder?
Ja, er stottert, ja. Aber Thomas Mann ist einer der wenigen Schriftsteller, der über Musik sprechen kann, schreiben kann. Und das, was er im Faustus getan hat, ist wirklich großartig.
Es war außerordentlich schwer, zugleich auf sein Geschrei und auf die hochverwickelte Musik zu hören, in die er es mischte. Wir versuchten es alle, angestrengt, vorgebeugt, die Hände zwischen den Knien, indem wir abwechselnd auf seine Hände und seinen Mund blickten. Das Charakteristikum des Satzes ist ja das weite Auseinander von Bass und Diskant, von rechter und linker Hand. Und ein Augenblick kommt, eine extremste Situation, wo das arme Motiv einsam und verlassen über einem schwindelnd klaffenden Abgrund zu schweben scheint. Ein Vorgang bleicher Erhabenheit, dem alsbald ein ängstlich sich klein machen, ein banges Erschrecken auf dem Fuße folgt. Darüber gleichsam, dass so etwas geschehen konnte.
Er hat natürlich sehr viel von Adorno gestohlen, aber trotzdem, er hat es getan.
Lesen Sie lieber Thomas Mann als Adorno, also quasi die Übersetzung von Thomas Mann?
Das geht mir zu hoch, da komme ich nicht mit.
Adorno ist zu hoch für ihn und er sei ein mittelmäßiger Geiger. Diese Bescheidenheit von Bernhard Haitink wird im Laufe des Interviews immer wieder auftauchen. Ja, und auf diesem Arbeitstisch des Dirigenten fällt mir noch etwas Drittes auf. Es gibt auch Stifte, Farbstifte. Ich weiß nicht, ob Sie zeichnen?
Nein, das war für meine Partituren.
Diese Farben?
Nicht alle Farben, aber viele.
Und was haben sie bedeutet, diese Farben?
Oh, blau allgemein und rot gefährlich, technisch und schwarz. Nicht so wichtig, aber trotzdem.
Haitink liebte das Partiturenstudium, wie er immer wieder betonte. Diese einsamen Stunden am Pult, vertieft in die Klangwelt, zum Beispiel eines Beethoven, dessen Sinfonien er oft und gerne spielte und mit dem Landensymphonieorchester komplett eingespielt hat.
Thank you.
Bernhard Haitink und seine Art, Beethoven zu dirigieren. Nie radikal, immer human, klar, warm. Um diese seine Vorstellungen, die er von der Musik hatte, vom Orchester zu bekommen, hat der Dirigent Zeit seines Lebens nie viel erklärt oder groß geredet. Bernhard Haitink ist sowieso nicht ein Mann der großen Worte. Und jetzt, 90-jährig, ist er wohl noch schweigsamer geworden. Nachdenklich nach innen gekehrt. Irgendwie nicht immer ganz von dieser Welt.
Ich habe immer wenig gesagt. All diese Jahre, 65 Jahre, dass ich dirigiert habe. Ich habe schon früh am Anfang gemerkt, dass man nicht zu viel sprechen soll, weil die Orchestermusiker werden sich nicht zu Hause fühlen. Es gibt nur in meiner Erfahrung zwei Dirigenten, die mit Wörtern glaubwürdig sein könnten. Das ist Carlos Kleiber, der hat das so irgendwo toll irrsinnige Geschichten, aber er hat das Orchester immer in der Hand gehabt. Und der andere war ein Gegenpol, Hans Rosbaud. Er war so ein interessanter Mensch. Und ich erinnere mich, in meiner Anfangszeit in Amsterdam war die Wiener Schule, die neue Wiener Schule, überhaupt nicht bekannt. Und das Orchester hatte keine Ahnung und wollten eigentlich keine Ahnung haben. Und da ist Hans Rosbaud gekommen und er hat das Orchester fasziniert. Auch mit Wörtern. Das eigentlich sind die einzigen Dirigenten, die mit der Sprache etwas erreichen könnten.
Sie zählen sich nicht zu diesen Dirigenten, die mit Wörtern gearbeitet haben, Sie selber?
Nein, niemals. Ich habe immer versucht, in meiner Zeichengebung klar zu sein. Und natürlich habe ich ab und zu etwas gesagt. Aber das ist so eine ganz spezielle Kunst im Dirigieren. Man muss versuchen, das Orchester, die Musiker zu umarmen. Das kann man eigentlich in meinem Fall nur mit dem Gestik und mit seiner Persönlichkeit. Das muss gehen oder das geht nicht.
Das Orchester umarmen, das tat Haitink besonders gut mit Mahler, zum Beispiel seiner 9. Sinfonie.
Ich liebe gar nicht alle Mahler-Sinfonien. Ich fühle nicht immer den Kontakt, aber mit den 9. das ist eine ganz spezielle Sache. Und da habe ich viel getan und sie hat immer den Glück mit ganz gutem Orchester.
Haitings Lieblingssinfonie, die 9. von Mahler, hier mit dem Royal Concertgebouw Orchestra. Ja, die Karriere des niederländischen Bernard Haitink begann in Amsterdam, wo er eben sehr jung den Chefposten beim legendären Konzertgebouw übernahm. 30 Jahre blieb er diesem Klangkörper treu. Er war dann in London und Dresden Chef und dirigierte die weltweit wichtigsten Spitzenorchester. Was klingt wie eine ehrgeizig geplante Karriere, war alles andere als das. Bernard Haitink war nie ein Macher. Kein Glamour, keine Allüren, nur die Musik. Beethoven, Brahms und vor allem Bruckner waren die Komponisten, die ihm vielleicht am nächsten waren. Aber auch die Franzosen, Debussy, Ravel hat er dirigiert. Erstaunlicherweise Schostakowitsch, eine Gesamtaufnahme seiner Sinfonien. Unzählige Plattenaufnahmen hat Haitink gemacht, tausende von Konzerten gegeben. Was war es denn eigentlich, was ihn ausmachte als Dirigent? Sein Markenzeichen wurde mit den Jahren die Klarheit, mit der er die Struktur einer Sinfonie von Mahler oder Bruckner offenlegt, ohne sie kühl zu durchleuchten wie ein Pierre Boulez oder mystisch zu überhören wie ein Claudio Abbado. Auch die Gelassenheit, mit der er den Kontakt zu einem Orchester herstellen konnte. Mit der Zeit und Erfahrung von Haitink kam immer mehr zum Vorschein, wie gut sein Charisma für die meisten Orchester funktioniert. Er konnte mit großer Selbstverständlichkeit den Musikerinnen und Musikern zeigen, was er wollte. Gemeinsames Atmen und Phrasieren, halt musizieren, gelang ihm selbstverständlich. Seine Sicht auf Werke ist, wie gesagt, selten radikal. Klar ist, dass er nicht einen Klang à la Karajan suchte, üppig, berauschend, sondern eine eher schlanke Interpretation liebte. Und vom Arbeitsstil her war er früh sehr modern, will heißen gar nicht einer, der den Taktstock herrisch führte. Zwei Figuren waren in Amsterdam wichtig für ihn, die eine negativ, die andere positiv. Da war zum einen der berühmte Willem Mengelberg, der das Konzertgebouw Orchestra von 1895 bis 1945 zu einem Weltorchester machte. Unter seiner Leitung galt es mehr und mehr als das virtuoseste Orchester der Welt.
Er war ein Vertreter der altmodischen Diktator.
Haitink hatte Mengelberg in seiner Kindheit und Jugend oft dirigieren gehört. Ja, und die andere sehr wichtige Figur für ihn war Mengelbergs Nachfolger Eduard von Beinum.
Von Beinum hat eine neue Klang, überhaupt nicht pompös oder diktatorisch. Und hat einmal zu mir gesagt, von Beinum: Ach Bernhard, ich bin viel zu nett zum Orchester. Wenn ich tot bin, ist das Orchester nicht mehr zu regieren.
Aber Sie haben ja dann seinen Posten übernommen. Sie haben ja eher in seiner Art dirigiert als in der Art von Mengelberg.
Ich wusste auch nicht, wie man das tut.
Also Sie haben gerne eben auf Augen, Sie haben gesagt, das Orchester umarmen, das war schon Ihre Art. Sind Sie denn so aufgewachsen? Waren Sie zu Hause ein Junge, der nicht autoritär aufgezogen wurde? Das war 1929 geboren, das war eine schwierige Zeit. Was war das so für ein Umfeld zu Hause? War das geborgen? Hatten Sie eine geborgene Kindheit?
Ja, sehr human, sehr ruhig. Speziell mein Vater, ja, ein sehr humaner Mensch.
Er war Direktor des Elektrizitätswerkes.
Ja, ja.
Was war Ihre Mutter für eine Frau?
Oh, die war sehr anwesend.
Was heißt das?
Tja, die hat mich irgendwo sehr unterstützt. Mein Vater dachte, das ist Wahnsinn, was der Junge macht. Er will Dirigent werden. Das wird überhaupt nichts. Und dann hat sie immer gesagt, er muss eine Chance bekommen. Er wollte das, auch wenn es nichts wird, dann muss er das selber erfahren. Aber wir müssen ihm nicht unser Vertrauen nicht geben.
Und so geschah es. Bernard Haitink wurde Dirigent. Nicht irgendeiner, sondern einer der ganz Großen. Und einer, der wie sein Vorbild in Amsterdam, Eduard von Beinum, nie einen herrischen Dirigierstil pflegte. Er brauchte das gar nicht. Sein Charisma genügte. Es geschah immer wieder, dass sein Orchester, das eigentlich gerade nicht so auf der Höhe war, und der Haitink plötzlich einfach wunderbar spielte. Es war nicht dieses expressive Charisma wie vielleicht bei einem Kleiber, aber man sagt sich, dass zum Beispiel die Sprache seiner Augen und die Bewegungen seiner Augen sehr wichtig waren für dieses Charisma. Viele Orchestermusiker attestieren ihm eine große Ausstrahlung. Man fühle sich wohl unter ihm und die Musik fließe, es stimme einfach. Zum Beispiel bei Brahms. Was sagt Haitink denn selber zu diesem berühmten Charisma?
Das soll man niemals über nachdenken. Man hat das oder man hat es nicht. Man soll niemals darauf vertrauen. Das ist etwas, was da sein muss oder nicht.
Haben Sie denn schon als junger Mann das geschafft?
Ja, Gottes sei Dank, der Anfang war natürlich schwer. Aber dann natürlich das mit dem Konzertgebouworchester. Das war eine schwere Sache. Wie noch immer muss ich denken über eine Bemerkung von einer der intelligenten Musiker im Konzertorchester. Er sagte von mir, der Junge, er kann nichts, aber er ist ein Dirigent.
Und das war für Sie ein Lob oder eine Beleidigung?
Gemischt.
Thank you.
Brahms, der dritte Satz aus der Sinfonie Nummer 2 mit Bernhard Haitink und dem Chamber Orchestra of Europe, eines seiner Lieblingsorchester in den späteren Jahren. Etwas übrigens hat Bernhard Haitink nie dirigiert. Musik von Johann Sebastian Bach. Warum nicht?
Ich sage nun etwas Gefährliches. Bach ist zu groß für mich. Ich finde es wunderbar und ich höre viel Bach und ich lese auch in Partituren wohltemperiertes Klavier und hohe Messe. Aber es gibt so viele Auffassungen, ich fühle mich unsicher. Ich brauche nicht alles zu dirigieren, was ich liebe. Und Bach ist für mich eine ganz spezielle Sache.
Haitink, der 90-jährige Holländer, den ich in London besuche, wo er seit 4 Jahren lebt, wieder hier lebt. Es war schon einmal seine Basis als Chef beim London Philharmonic Orchestra und an der Royal Opera Covent Garden. Nach dieser Zeit zogen die Haitinks in die Nähe von Luzern.
Wenn Sie an Luzern denken, Bernhard Haitink, Sie haben in Luzern gelebt, zusammen mit Ihrer Frau, mit Patricia Haitink. Sie hatten in Kastanienbaum ein Haus. Das Luzern Festival war wichtig. Ja. Und ich glaube auch das Chamber Orchestra of Europe haben Sie oft da dirigiert. Sie haben mehrere Zyklen gemacht.
Ja. Es war eine gute Zeit. Erstens war es gut für uns beide, Patricia und mich, aus London wegzugehen nach den Covent Garden Zeit. Was eine schwierige Zeit war, wegen dem das Open House wurde renoviert und es war eine furchtbare Verwirrung. Naja, es war schön, dass ich sagen konnte, wir gehen.
Also Sie sind geflüchtet?
Ja, fast.
Ein bisschen?
Ja. Und mein Kontakt mit Luzern bekam intensiver, als ich überhaupt geplant hatte. Und das ist vornehmlich wegen Michael Häfliger, der mir zusammenbrachte mit dem Chamber Orchestra of Europe, und da ich all diese Zyklen machen konnte.
Beethoven, Brahms, Schumann,
ja. Und es war eine gute Zeit. Natürlich ein Kammerorchester und das Chamber Orchestra of Europe ist eine in dieser Szene auf Chamber Orchestras eine Ausnahme. Es ist eine fantastische Gruppe Musiker.
Gegend, also Luzern, der See, die Gegend, ihr Haus, die Schweiz, ist das eine Art Heimat oder wo ist Ihre Heimat?
Wir haben es geliebt, aber wenn die Arbeit aufhörte, speziell mit Luzern Festival, bekamen wir beide, Patricia und ich, doch ein bisschen Heimweh. Speziell Patricia, die hier in London geboren ist und all ihre Freunde hat hier. Ihre Freunde sind auch meine Freunde geworden. Und ich glaube, das Timing war perfekt, weil das Haus war wunderbar und wir haben eine ganz glückliche Zeit gehabt, 13 Jahre. Aber dann spürte ich, wir müssen etwas tun.
In Amsterdam fühlen Sie sich nicht mehr so zu Hause?
Nein. Da hat sich so vieles geändert. Und ich habe so eine lange Zeit dort verbracht. Ich habe 65 Jahre dirigiert. Und in Amsterdam denke ich, ja, fast 30 Jahre. Und man sagt manchmal, wenn ein Mann älter wird, will er zurück zum Wurzel seiner Umgebung. Das gilt nicht bei mir. Ich habe Familie dort, aber der größte Teil meiner Kinder sind nur in London. Und ich fühle mich mehr zu Hause in London, dann in Amsterdam. Und ich weiß, dass die ganze Situation hier ist schwer oder fast nicht möglich. Trotzdem, London ist für uns zu Hause.
Hier in diesem seinem jetzigen Zuhause hat Bernard Haitink auch diese Musik eingespielt. Mit dem London Symphony Orchestra, Schostakowitsch-Sinfonien. Haitink war einer der ersten Dirigenten, die diese Sinfonien komplett einspielten und so das Bild von Schostakowitsch im Westen veränderten. Während des Kalten Kriegs war ja der russische Komponist hier noch vielen Vorurteilen ausgesetzt. Großer Applaus für das London Symphony Orchestra und Bernard Haitink mit der 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Ja, und mein Gespräch in London mit dem holländischen Dirigenten neigt sich langsam dem Ende zu. Herr Haitink scheint müde. Er war ja, wie wir nun wissen, nie einer, der gerne viele Worte machte. Das Gespräch hat ihn wohl mehr mitgenommen als ein Partiturstudium. Und nicht vergessen, Bernard Haitink ist 90. Wir schmökern aber noch kurz durch die vielen Bücher, die sich in dem Zimmer auf Beistelltischen im Büchergestell neben dem Sofa befinden.
Was ist da?
Da ist Thomas Mann.
Alles Thomas Mann?
Ja, Tagebücher.
Hugo von Hofmannsthal?
Ja, den Briefwechsel mit Richard Strauss.
Heine?
Ja.
Was lesen Sie jetzt gerade?
Jetzt lese ich holländischer Roman von einem damals berühmten Schriftsteller, Couperus. Und ja, ein Thomas Mann Bibel. Aber ich lese auch viel Englisch. Auch meine Frau liest viel.
Da liegt auch Oliver Sacks.
So wechseln aus.
Ein Beethoven-Buch, ein Schumann-Buch.
Ja, Lesen ist eine wichtige Sache für mich.
Beethoven for the later age, ja, the journey of a string quartet.
Es ist gut, es ist das Takas-Quartett. Primarius damals hat dieses Buch geschrieben. Und das ist eine Art Tagebuch vom Leben.
Eines Streichquartettes.
Ja, ja.
Und da ist noch die Homer.
Ja, so sieben Bücher.
Ich liebe Bücher.
Ja, das kann man sehen.
fein säuberlich aufgereiht stehen natürlich auch die Partituren da. Bruckner Nummer 1 bis 9. Ich nehme vorsichtig die siebte heraus, die er als Abschied eben an seinen drei allerletzten Konzerten dirigierte. Eine schwere, gebundene Ausgabe.
Sie ist oft gebraucht worden. Da steht ihr Name drin.
Ah, da ist viel Blau. Blau, blau, blau. Da ist der zweite Satz.
Ich habe verschiedene Partituren gehabt. Von siebter Bruckner. Aber die waren so alt, dass ich dann diese eingebundene...
Was passiert, wenn Sie sie sehen?
Ja, ist ein wunderbares Stück.
Und werden Sie traurig?
Ich glaube nicht. Ich frage mich das ab und zu. Aber dass ich aufgehört bin, das war meine eigene Entscheidung. Ich wollte keine Situation, wo man sagt, ach, der Bernhard, der ist ein ziemlich netter Kerl, aber er soll nicht mehr dirigieren. Das wollte ich nicht. Und hör mal, ich bin 90. Es reicht.
Es ist unglaublich, ja. Wie lange dauert die siebte?
Jedenfalls 70 Minuten.
Wie haben Sie das durchgehalten?
Man muss nicht darüber nachdenken. Man tut es oder man tut es nicht.
Und wie haben Sie sich gefühlt während des Dirigierens?
Ja, nochmals, ich wusste, dass es meine eigene Entscheidung war und das ist sehr wichtig. Und ich hatte, ja, es war ein glücklicher Abschied eigentlich, weil ich hatte so mein eigenes Publikum in Amsterdam, in Luzern, in London, dem Prom. Das war ein Riesen-Happening, das war schön. Und ich hatte den Gefühl, naja, wenn man natürlich immer zweifelt, ich dachte schon, naja, ich habe etwas Gutes getan und lass es dabei. Sind wir am Ende, oder?
Ich glaube, ja.
Ja. Ja.
Applaus mit viel Emotionen an diesem Konzert mit Bernhard Haitink und den Wiener Philharmonikern. Am Schluss der Sinfonie Nummer 7 von Anton Bruckner. Der 90-jährige Dirigent hat es nach 65 Jahren Weltkarriere dirigiert. Nun lebt er in London, wo er ein ruhiges Leben verbringt und wo ich ihn besuchen konnte für diese Passage auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Annalis Berger und falls Sie diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen wollen, Sie finden sie auf unserer Homepage oder auch auf der neuen Audioplattform srf.ch/podcast. Und im Anschluss hören wir einen Satz aus einem der Streichquartette von Ludwig van Beethoven, die Haitink ja so liebt, der erste Satz aus dem Opus 18 Nummer 2. Es spielt das Quartetto Casals. Thank you.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.